Sprache und Taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger. Da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Die Jünger von Jesus haben getauft und als sie damit die Aufmerksamkeit der Pharisäer auf sich gezogen haben, hat Jesus beschlossen, aus dem Süden von Israel, das ist eben, das gibt Judäa rund um die Hauptstadt, also um Jerusalem, hat er beschlossen, eben zurück in den Norden zu ziehen. Das ist oben Galiläa. Und normalerweise macht man das, oder haben die Juden das damals gemacht, wie in dieser rot punktierten Linie eingezeichnet. Sie sind eben runter ins Jordantal gegangen, haben den Jordan überquert, im Jordantal nach Norden und dann wieder über den Jordan, um so ins Gebiet Galiläa zu kommen. Sie haben eben nicht direkt den Weg nach Norden gewählt, was der kürzere Weg wäre, durch Samarien. Genauso wie der grüne Pfeil da ist. Jesus hat aber diesen Weg gewählt. Und warum ist es so? Warum wird uns das berichtet? Was hat es mit diesen Samaritern auf sich? Die Samariter sind eben entstanden, als Israel war ursprünglich ein Reich und dann hat es eine Abspaltung gegeben in ein Nord- und in ein Südreich. Und das Nordreich ist dann in weiterer Folge eben auch von den Feinden Israels, von den Assyrern eingenommen worden. Und eben die Assyrer haben dort dann in dieser Region eine nicht-israelitische Völker angesiedelt und es kam eben zu einer Mischbevölkerung. Und die Juden und die Samariter haben sich eben nicht gemocht. Die Samariter haben zwar die 5 Bücher Mose akzeptiert, aber eben durch die Vermischung mit diesen angesiedelten Völkern war ihr Glaube eigentlich ein heilloses Durcheinander. Zum einen aus den Anordnungen Gottes, die sie eben aus den 5 Büchern Mose hatten, und aber zum anderen aus den Praktiken der Verehrung der Götzen, die eben die Nationen, die dort angesiedelt worden waren. Das Schöne ist, wir lesen aber im 2. Könige, Kapitel 17, wie Gott dieses Nordreich damals auch immer wieder warnt und zur Umkehr ruft. Und sich ihnen eben auch in Erinnerung rufen möchte, dass er ihr wahrer Retter ist und dass sie ihn ehren sollen und ihn anbeten sollen. Nur leider tun sie das nicht. Und wir haben ja gerade erst die Serie der Apostelgeschichte durchgenommen und da haben wir auch gesehen, dass eben Samarien im Rettungsplan Gottes steht. Jesus hat eben die Jünger beauftragt, dass sie Zeugen sein sollen, von Jerusalem ausgehend über ganz Judäa und Samarien bis ans Ende der Welt. Das heißt, Jesus, Gott, hat eben diese Region und dieses Volk wirklich im Blick. Und es ist schön zu lesen, da im Vers 4, wo ihm steht, dass er durch Samarien reisen musste. Also es war ganz eine bewusste Entscheidung von Jesus, dorthin zu gehen. Und so kommt es eben in der Stadt Sichar, da bei diesem Brunnen, um die Mittagszeit zu einer Begegnung mit einer samaritischen Frau. Und Jesus ist alleine dort am Brunnen. Wir lesen jetzt dann gleich, die Jünger sind in die Stadt gegangen, um Essen zu kaufen. Und die Frau kommt zum Brunnen, um Wasser zu schöpfen und ist ebenfalls alleine. Das ist jetzt eins zu viel. Genau, der Abschnitt, den ersten Abschnitt des Gesprächs in den Versen 7 bis 15, habe ich überschrieben, wahre Anbetung braucht die Gabe Gottes. Und ich lese uns die Verse 7 bis 15 einmal vor. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie bittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Da antwortete und sprach Da Jesus antwortete und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm, Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief, woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Wie schon erwähnt, hatten eben die Juden mit den Samaritern keinen Umgang und daher war es eben äußerst ungewöhnlich, zum einen, ja, dass ein Mann, eine Frau, die alleine ist, anspricht. Noch dazu war sie eben Samariterin. Und es ist auch ungewöhnlich, dass er sie bittet, um etwas zum Trinken. Weil es ist so, dass er sich eben kultisch verunreinigt hat, wenn er eben aus ihrem Gefäß Wasser nimmt. Und so wundert sich die Samariterin zu Recht über die Bitte von Jesus, dass sie ihm zu trinken geben soll. Nachdem Jesus aber das Gespräch so mit ihr begonnen hat, lenkt er eben das Gespräch dahin, dass wenn sie die Gabe Gottes erkennen würde, das heißt erkennen würde, wer er ist, dann würde sie ihn bitten, dass er ihr lebendiges Wasser gebe und er würde es ihr geben. Zu dem Zeitpunkt, bin ich mir sicher, hat die Frau das noch nicht verstanden, was Jesus da überhaupt meint. Und sie versteht nur, ja, wie will er mir jetzt Wasser geben? Er hat keinen Eimer, der Brunnen ist tief. Oder will er gar eben einen neuen Brunnen graben, eine neue Quelle, sodass er lebendiges Wasser geben kann. Und Jesus führt in seiner weiteren Erklärung dann darauf hin, dass ihm jeder, der eben aus diesem Brunnen trinkt, wieder durstig werden will. Und das ist ja auch eben unsere Erfahrung. Wir können unseren Durst nicht stillen, geschweige denn in Ewigkeit unseren Durst stillen. Und er sagt aber genau das. Er möchte den Durst von ihr und von jedem stillen, indem er ihm Wasser gibt, das in uns zu einer Quelle wird, die bis ins ewige Leben quillt. Also was Jesus damit meint, wird ihr noch nicht klar sein. Und ja, sie sagt natürlich, klingt gut. Und wenn du mir dieses Wasser geben möchtest, Herr, bitte gib mir dieses Wasser. Also man hat noch sehr stark den Eindruck, die beiden sprechen komplett aneinander vorbei. Und Jesus lenkt aber eben ganz bewusst das Gespräch in diese Richtung. Eben, er deutet darauf hin, dass er die Gabe Gottes ist und dass er eben das lebendige Wasser geben möchte. Wie geht es uns damit? Verstehen wir, was Jesus damit sagen möchte? Wer ist jetzt dieser Jesus? Wer ist dieser Jude, der da dieser Frau begegnet? Vorläufig gibt er ihr nur eben eine Information. Er spricht sie nur auf der Verstandesebene an und er sagt ihr, er weist auf sich hin, er selbst ist die Gabe Gottes. Was sie noch nicht versteht und wir aufgrund dessen, was wir vor uns liegen haben, dem Johannesevangelium, diesem Kontext, denke ich, können wir das besser verstehen oder hoffe ich, dass wir das verstehen. Eben, was ist das Ziel des Evangeliums ist, dass wir erkennen sollen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist und dass er von Gott in die Welt gesandt ist, um sich hinzugeben. Also er ist die Gabe Gottes. Und wie will er die Menschen, die an ihn glauben, wie will er denen ewiges Leben geben? Wie will er sie ins ewige Leben bringen? Indem er ihnen lebendiges Wasser gibt. Das heißt, indem er sie neu macht, indem er eine neue Schöpfung, eine neue Zeugung macht, einen neuen Menschen. Und das macht er, indem er uns seinen Geist gibt. Im Gespräch mit Nikodemus hat Jesus eben dieses Thema auch erklärt. Nur so kann sie, nur so können wir zur wahren Anbetung kommen. Das heißt, wahre Anbetung braucht die Gabe Gottes, Jesus, und das lebendige Wasser, den Geist Gottes. Die Frage ist eben, was beten wir an? Wie zu Beginn gestellt, was betest du an? Glauben wir, dass diese Information, die Jesus da jetzt dieser Frau einmal gibt und uns auch auf diesem Weg, glauben wir, dass das für uns relevant ist, dass die Gabe Gottes, lebendiges Wasser, Jesus und der Geist, dass das für uns relevant ist? Und bevor sie eben die Gabe Gottes aufnehmen kann, braucht sich noch etwas anderes, nämlich die Wahrheit. Den zweiten Teil des Gesprächs habe ich überschrieben mit wahre Anbetung braucht die Wahrheit. Und ich lese uns die Verse 16 bis 19, ja. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht ein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Jetzt nimmt das Gespräch eine sehr eigenartige Wendung, oder? Es wirkt ein bisschen verstörend, wie Jesus auf einmal das Thema wechselt und er sagt ihr auf ihre Bitte hin, dass sie ihm doch lebendiges Wasser geben möchte, dass sie hingehen soll und mit ihrem Mann herkommen soll. Und vielleicht ist ihr die Frage unangenehm, vielleicht will sie ihr Leben nicht vor einem Fremden ausbreiten. Vielleicht möchte sie sich auch und ihr Leben in einem besseren Licht darstellen. All das ist ja möglich. Für mich jetzt ein bisschen schwer aus der Ferne zu beantworten und ja, müsste zu sehr spekulieren. Wir lesen nur, dass sie ganz kurz und knapp sagt, ja, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt ihr auch, ja, das ist richtig, du hast keinen Mann, sondern du hast 5 Männer gehabt und mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Also Jesus kommt auf einmal von dieser rein Informations, von dieser Verstandesebene, von der Information auf eine ganz andere Ebene. Gell? Jetzt wird es ganz persönlich und Jesus spricht nicht mehr nur ihren Verstand an, sondern eben zu, vermutlich eben ihren Herzen, es wird eben ganz persönlich. Er sieht ihr Leben, ein Leben eben, was Jesus sieht. Warum sieht er das? Jesus ist, haben wir auch im Johannesevangelium zuvor schon gelesen, er ist das Licht. Das heißt, er ist die personifizierte Wahrheit. Wenn wir ihm begegnen, dann kommt ans Licht, was im Verborgenen ist. Und bevor wir jetzt zu schnell uns eben um das Thema der Schuldfrage drehen, möchte ich einfach kurz innehalten und mal schauen, was steht da, beziehungsweise was können wir aus dem bisherig Gelesenen aus dem Johannesevangelium, aus dem Kontext erfahren, wie ist die Gesinnung Jesus? Will er sie zerstören? Will er sie verurteilen? Wenn er das gewollt hätte, dann hätte er nur eines machen müssen, nämlich nicht mit ihr reden. Dann wäre sie genau in dem Zustand geblieben, in dem sie ist. Na, Jesus möchte ihr eben etwas geben, wie eben in dem ersten Teil des Gesprächs. Er möchte sich und den Geist Gottes ihr geben. Aber bevor er das gibt, beziehungsweise bevor sie das annehmen kann, muss er ihr etwas nehmen. Nämlich die Täuschung, dass worauf sie bisher ihr Leben, ihre Hoffnung, ihre Kraft und ihren Einsatz verwendet hat, dass das eben nicht das wahre Leben ist. Er muss sie, wir haben das im Hauskreis einmal so nett besprochen, er muss sie enttäuschen, das heißt von ihrer Täuschung befreien, damit sie erkennt, wo sie steht. In einem anderen Bild gesprochen, er muss sie eben ausleeren, damit er sie neu füllen kann. Er sieht sie und ihr Leben und weil er sie liebt, deshalb stellt er sie ins Licht der Wahrheit. Und die Frage ist, wo steht sie aber jetzt? Wo steht sie nun im Licht der Wahrheit? Wenn wir dem Wort Gottes glauben und das, was wir bisher im Wort Gottes gelesen haben, haben wir in der Predigt vom letzten Sonntag auch diese Stelle gehabt, im Johannes 3, den Vers 36. Da steht, wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Was wir also mit Sicherheit sagen können, ist etwas über ihren Zustand. Sie steht in der Gottesferne. Sie ist unter dem Zorn Gottes. Ja, wahre Anbetung braucht die Wahrheit im Lichte Gottes. Und was regt sich da in unserem Herzen, wenn wir das hören? Die arme Frau, oder? Verloren in der Gottesferne, unter dem Zorn Gottes. Die Frage ist, die sich ja, mir da stellt, uns da stellt, was unterscheidet uns von der Samariterin? Was ist die Wahrheit über dich und dein Leben? Was ist die Wahrheit über mein Leben? Wo stehen wir? Welche Quellen suchen wir auf? Welche Quellen sollen uns Wasser zum Leben geben? Wo suchen wir Stillung unseres Durstes? Wo glauben wir, dass wir Leben sehen, bekommen, geschweige denn ewiges Leben? Oder vielleicht hast du den Herrn erkannt, aber in deinem Herzen ist, ja, es ist nur ein geteiltes Herz. Du suchst nur faulige Zisternen auf, Quellen, die nicht wirklich Quellen sind, ein bisschen ein frommes Gemeindeleben, aber das wahre Leben ist dann doch der Urlaub oder der Erfolg in der Arbeit, die Familie, die Kinder, mein Ansehen, der Status, meine Sicherheit oder die Kontrolle. Was können wir tun, wenn wir die Wahrheit über unseren Zustand erfahren? Verloren in der Gottesferne, unter dem Zorn Gottes. Auch in der Nachfolge, oder? In den Verirrungen immer wieder unseres Herzens. Was regt sie da in unserem Herz? Und was mir da so in den Sinn gekommen ist, ist der Ruf von dem blinden Bartimäus, der am Weg von Jericho nach Jerusalem sitzt und wo Jesus vorübergeht. Und er schreit, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich über mich. Es ist der Ruf nach dem Retter. Herr, rette mich. Wenn du deinen Zustand erkennst und vielleicht drüber erschrickst, dann bleib nicht in der Finsternis, sondern ja, geh auf ihn zu, geh ins Licht, ruf ihn an, ruf den Retter an. Die gute Nachricht, er ist schon da. Er ist schon da. Er ist ein barmherziger Gott und er vergilt uns nicht, wie wir es verdient hätten. Jeder von uns, der den Herrn als Retter und Gott angenommen hat, wird bezeugen können, mir ist Barmherzigkeit widerfahren. Er hat mir nicht nach meiner Missetat vergolten. Wir lesen im Psalm 103, die Verse 8 und 10 möchte ich vorlesen. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Er hat nicht mit uns gehandelt nach unseren Sünden und uns nicht vergolten nach unseren Missetaten. Ja, er stellt uns ins Licht der Wahrheit, damit wir unsere Gottesferne erkennen und uns nach ihm ausstrecken. Er hat von uns die Gottesferne ertragen, damit wir seine Barmherzigkeit erfahren können und damit wir im Frieden mit Gott leben können. Ja, die Frage ist aber jetzt, wie geht's weiter? Wie geht's mit der Frau weiter? Wie wird sie reagieren, als sie diese Wahrheit über ihr Leben erfährt? Wird sie sich hart machen? Wird sie ihr Herz verschließen? Den nächsten Punkt habe ich überschrieben, den dritten. Wahre Anbetung in Geist und in Wahrheit. Ich lese uns die Verse 19 bis 26. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm, ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr, ich bin's, der mit dir redet. Die Frau erkennt vorerst, dass Jesus ein Prophet ist. Und das ist Jesus, ja. Er ist das Sprachrohr Gottes. Er redet die Worte Gottes. Und an ihn sollen wir glauben, um ewiges Leben zu haben. Sie scheint diesen Zusammenhang zu verstehen, oder sie scheint bis jetzt zu verstehen, dass sie eben nicht so recht weiß, wo man anbeten soll. Soll man das in Samarien am Berg Gerizim tun oder eben in Jerusalem? Und die Frage ist schon sehr relevant, weil sie fängt an zu verstehen, dass eben ihr Leben vor Gott nicht in Ordnung ist. Und sie fragt sich, wie kann mein Leben vor Gott in Ordnung kommen? Im Tempel in Jerusalem, das ist der Ort, wo man eben Brandopfer bringen sollte, um Vergebung seiner Schuld zu erlangen, um dort in der Beziehung mit Gott, wo die Beziehung mit Gott wieder heil werden kann. Und Jesus erklärte, dass eine Zeit kommt und jetzt schon da ist, dass sich der Ort der Anbetung eben verändert. Es ist nicht mehr der Ort, der physische Ort, so wichtig, sondern eben das Heil kommt aus den Juden und wahre Anbetung, erklärt Jesus, erfolgt eben im Geist und der Wahrheit. Es gibt nur eine wahre Anbetung, nur einen Weg, wie man zum Vater, der Geist ist, kommen kann, wie man in diese Gemeinschaft kommen kann. Ebenso wie er es in den ersten beiden Punkten auch beschrieben hat. Man braucht die Gabe Gottes, den Sohn und seinen Geist und die Wahrheit über uns selbst, wo wir stehen, um uns eben auszustrecken nach diesen Rettern. Wahre Anbetung braucht den Geist und die Wahrheit. Für die Frau aber gibt es da noch eine Kluft, oder? Es gibt eine Trennung zwischen ihr und Gott, die überwunden werden muss. Wo ist jetzt wirklich dieser Ort der Anbetung? Wie kann man zu diesem Gott in diese Gemeinschaft mit ihm kommen? Wie kann man in diese heile Beziehung kommen? Und sie scheint zu verstehen, dass eben man den Messias braucht. Der muss uns erklären, der muss vermitteln zwischen uns und Gott. Der muss zwischen den Menschen und Gott vermitteln. Der muss uns das erklären. Und bei ihr ist eben auch dieser Ruf nach dem Retter scheint da zu sein. Im 5. Buch Mose, in Kapitel 18, die Samariter haben ja die 5 Bücher Mose gehabt und vielleicht hat sie das eben auch in dem Sinn gehabt. Dort verheißt ja Gott, dass er einen Mittler, einen Propheten schicken wird, der eben aus dem Volk Israel kommen wird und der die Worte Gottes sprechen wird, sodass eben ja wieder zwischen Gott und den Menschen Frieden hergestellt wird. Und jetzt kommt es eben zu diesem äußerst klaren Moment zwischen Jesus und der Frau und er offenbart sich ihr. Er sagt ihr, ich bin's, der mit dir redet, ich bin der Messias. Er ist der Vermittler, er ist ihr Retter. Durch mich könnt ihr den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten. Und die Frage, die sie uns jetzt stellt, kannst du das auch sehen, dass der Retter der Welt in Jesus gekommen ist und kannst du ihn aufnehmen? Wir lesen im Johannes 1, Vers 12, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Ich möchte kurz die Stelle zusammenfassen. Genau, bevor die Frau Jesus erkannt hat, hat Jesus die Frau erkannt. Das heißt, Jesus hat sie gesehen und sich ihr als Retter und Gott vorgestellt. Und eben in dem Gespräch erklärt er ihr, dass sie die Gabe Gottes braucht, dass sie den Retter braucht, dass sie den Geist Gottes braucht und er stellt sie ins Licht der Wahrheit. Sie ist, wie wir, in der Gottesferne, um sie zu retten, ist er aber für sie und für uns in die Gottesferne gegangen. Er hat das Gericht Gottes, er hat den Zorn Gottes getragen, so damit wir eben, wenn wir an ihn glauben, ja, den Heiligen Geist bekommen, eine neue Schöpfung, eine neue Kreatur werden und nicht verloren gehen. Er ist gekommen, damit wir bei ihm in Ewigkeit sein können. Und in dem Bild gesprochen eben von letzten Sonntag, wo Johannes der Täufer über Jesus eben spricht, dass er der Bräutigam ist, ist es auch hier. Jesus, der wahre Bräutigam, ist gekommen, um seine Braut zu retten. Ich möchte noch beten und unseren Herrn dafür danken. Ja. Herr Jesus, vielen Dank dafür, dass du das Verlorene suchst, dass du jeden Einzelnen von uns siehst. Wir freuen uns und wundern uns über diese schöne Stelle, die, denke ich, klar aufzeigt, wie dein Wesen ist, dass du eben die Menschen, die verlorenen Menschen siehst, sie aufsuchst und ihnen die Wahrheit gibst. Die Wahrheit, dass du der Retter der Welt bist, dass du Gott bist. Und du stellst uns aber auch eben in die Wahrheit, so dass wir erkennen können, dass wir ohne dich leben, dass wir in der Gottesferne sind. Und Herr Jesus, du hast die Gottesferne, du hast das Gericht Gottes getragen, so dass wir, wenn wir an dich glauben, ja, errettet sind und dass wir von dir neu gezeugt werden, deinen Geist bekommen. Wir danken dir dafür und preisen dir, dass du uns erkannt hast, bevor wir dich erkannt haben. Du hast die Menschen gesehen und hast uns nicht uns selbst überlassen. Und so beten wir dich an, wie zu Beginn schon in der Einleitung beten wir, Vater uns im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Amen. Die Predigt wäre prinzipiell hier vorbei, aber ich möchte euch noch einen kleinen, also ich schulde euch noch vier Verse und es ist ein kleiner Teaser oder Cliffhanger auf die Predigt von nächsten Sonntag, die Verse 27 bis 30. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner, was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Genau, ob dieser nicht der Christus ist. Hier endet das Gespräch von Jesus mit der Frau und die Jünger kommen zurück. Und sie wundern sich auch, warum Jesus mit dieser Frau redet, aber sie schweigen und sie beobachten. Und ich denke, das ist gut, dass sie das tun. Und man sieht an der weiteren Begebenheit, am Bericht von Johannes und im Neuen Testament, dass auch die Jünger erkannt haben, dass Jesus der Sohn Gottes ist und dass sie durch ihn ewiges Leben haben und dass er gekommen ist, um das Verlorene zu suchen und zu retten. Und die Frau, sie lässt alles liegen und stehen und läuft zurück in die Stadt, weil sie ahnt, dass der Retter der Welt da ist. Und es beginnt in ihr etwas zu werden, in ihrem Herzen, diese Hoffnung, dass jetzt ja wirklich dieser Vermittler gekommen ist. Und sie hat sie, obwohl sie ins Licht der Wahrheit gestellt worden ist, oder wahrscheinlich weil sie ins Licht der Wahrheit gestellt worden ist, eben dem nicht verschlossen, sondern sie, ihr Herz war offen. Und sie beginnt zu glauben, dass der Messias gekommen ist. Und sie wirbt unter in ihrem Volk, unter den Samaritern und sagt, kommt und seht, ob dieser nicht der Christus ist, ob das nicht der Retter und Gott der Welt ist. Ja, und nächste Woche dürfen wir dann hören, wie es weitergeht mit den Samaritern. Und ich kann echt nur sagen, es ist sehr, sehr erfreulich.